Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
15:03, DRS2, Lesung im 2. Heute mit dem letzten Teil von Oskar Panizzas Erzählung aus dem Tagebuch eines Hundes aus dem Jahr 1892. Der Erzähler und zugleich die Hauptfigur dieses ungewöhnlichen Tagebuchs ist ein äußerst philosophischer Dackel. Jung und unerfahren kommt er vom Land in die Stadt und lernt dort Straßen, Häuser, Polizisten, Wirtshäuser kennen, was ihn nicht selten zu spöttischen und bösen Einträgen in sein Tagebuch veranlasst. Mittlerweile lebt er schon ein halbes Jahr unter den Stadtmenschen und verzweifelt allmählich an diesen merkwürdigen Lebewesen. Zu verdreht, zu verrückt, zu umständlich erscheinen sie ihm, als dass er sie auch nur annähernd verstehen könnte. Von einem harmonischen Zusammenleben ganz zu schweigen. Manchmal wünscht sich unser Dackel sogar sein früheres Leben auf dem Land zurück, als er noch ein gedankenloses und sorgenfreies Leben in den Tag leben konnte. Doch diese Träumereien finden ein jähes Ende. Der Tod eines anderen Hundes stürzt unseren Erzähler in eine tiefe existenzielle Krise. Jodok Seidel liest aus dem Tagebuch eines Hundes von Oskar Panizza.
Oktober. Ein merkwürdiges Vorkommnis bildet den eifrigen Gegenstand meines Nachdenkens während der letzten Tage. Ein kleiner Hund begegnete mir an der Ecke, wo mein Herr fast täglich mit einem anderen seiner Sippe zusammentrifft und Grimassen und Mundsalven austauscht. Der kleine Hund, der einen buschigen, hässlichen, aber intelligenten Kopf hatte, näherte sich mir mit benevolenten Manieren, und nach Austausch der unter uns üblichen Nasebegrüßungen und Atemerforschungen, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, der kleine buschige Hund zitterte am ganzen Leib. Halb Jauchzen, halb Schmerzen drückten seine Gebärden, sein Blick aus. Dumm, verzwickt, verlegen wurde seine Miene. Sonderbar war, dass alle Begrüßungen, die ich bisher erlebte, einfach den Charakter gegenseitiger Informierung über den eigenen Zustand trugen, die diesmalige aber, diese Informierung, für überflüssig haltend, sich in ganz anderen Empfindungen bewegte und in mir eine neue, stupende Idee weckte. Ja, um eine tolle, aber kurze Ausdrucksweise zu gebrauchen, mir kam vor, der Hund wolle ich sein. Oder mich sein. Wie sagt man denn da? Der buschige Hund wolle weniger über mich sich orientieren, wie meine Seele gestimmt sei, ob wir uns vertragen würden und dergleichen, sondern er, der buschige Hund, wolle mich, der glatthaarige Hund, sein. Es klingt ganz verrückt. Ich gebe es zu. Aber ich kann mich nicht anders ausdrücken. Er beroch mich von hinten. Ich hielt dies früher immer für Spielerei. Aber ich muss sagen, es berührte mich eigentümlich. Mit Entsetzen merkte ich, wie in mir ein neues Hunde-Ich sich auftat, welches meiner Vergangenheit auszuwischen drohte. Ich machte die tollsten Sprünge und Körperverrenkungen. Ich kam mir wie ein Mensch vor. War ich aus dem Gesichtskreis des kecken Angreifers entfernt, so wurde ich ruhiger und erkannte mich wieder. Aber schon noch wenige Schritte näher war es mir, als reiche der Hund in mein Wesen hinein. Ein Dunstkreis war um ihn, in dem ich mich halbiert, zerstört, zerhackt, gewaltsam auseinandergerissen fühlte. Der Hund war grundhässlich, seine Angriffe machten ihn noch hässlicher. Ich hasse Hässlichkeit, aber durch seine Nähe mich mit ihm verquickt und vermischt fühlend, musste ich mich teilweise mit ihm identifizieren. Ein scheußliches Rätsel. Ich kann nicht weiter erzählen, wie die Sache weiterging. Mir fehlt die Sprache. Weniger für die äußerlichen Vorgänge als für die inneren Erlebnisse. Ihr würdet mich nicht verstehen, liebe Mithunde. Aber ich muss das eine sagen. Ich denke jetzt über manches, was ich zwischen Beinzeigern und Beinversteckern habe vorgehen sehen, zu krass, um alles hier mitzuteilen, milder. Mein Gott, wenn analoge Zustände bei der Menschenrasse vorkommen sollten, und ich denke mir das Ende, grandiose Scheußlichkeiten, ineinander Hineinschlüpfungen, infernale Probierungen kämen da heraus, vor denen, glaube ich, der Mond sich umkehren würde und das Bein aufhöbe, um die Welt gelb anzuschiffen. Ich treffe den Hund morgen wieder. Es ist klar, die Sache muss zu einem Ende kommen. Ich muss wissen, ob ich bin oder ob ich ein Stück von dem kleinen buschigen Hund sein soll. Oktober. Hatte mich wieder einmal glücklich verlaufen. Solche Extravakanzen kommen in der letzten Zeit häufiger vor. Sie enden in der Regel mit Prügel und Rippenbrüchen. Aber sie haben das Gepräge einer gewissen Idealität und versetzen uns in jene Zeit zurück, da wir in unserer Gemütsverfassung noch weniger menschlich windelweich geartet das Bewusstsein unserer Selbstständigkeit und unserer Zähne hatten und gelegentlich mit unseren Vettern den Wölfen aus dem Wald hervorbrachen und den Menschen in die Waden bissen. Es war schon Abend, aber warm. Ich befand mich in einer leeren Straße vor einem Tor und hatte eine Ahnung, als wenn hinter diesem Tor die Menschenrasse, mit der ich mich in diesen Blättern leider allzu viel beschäftigen musste, aufhörte und eine neue, schöne, freie Welt begänne. Ich ging durch das Tor und lief immer zu. Allmählich hörten die Häuser auf, ein Baum kam nach dem anderen, und plötzlich befand ich mich im Wald. Herrgott, war das schön! Ich hörte wieder all die kleinen Tiere zirpen, flöten, rascheln und herumklettern, und ich atmete aus der feuchten Erde jenen Weltgeruch, den die Menschen, ich glaube, mit künstlichen Maschinen von ihren riesigen Maulwurfskonstruktionen und Wohnstätten fernhalten. Ich machte die tollsten Sätze, sprang durchs Gras, wälzte mich auf der Erde und schielte verliebt zum Mond hinauf. Es war furchtbar still. Ich lag wohl eine Viertelstunde, als sich plötzlich ein knisterndes Geräusch in der Ferne näherte. Ich horchte, regungslos. Das war kein Hund, keine Katz, kein Eichhorn, kein Igel, kein Wiesel und kein Maulwurf. Das war wieder ein Exemplar von jeder verdammten Sippe Mensch. Eins? Na, zwei! Was wollen nun schon die wieder da, dachte ich. Hier ist doch kein Pflaster, auf dem man stundenlang Tripp-Trapp machen kann. Kein Saal mit blauer künstlicher Atemluft. Kein Fensterstock zum Herausgestikulieren. Ich schaute mich fragend um, entdeckte eine Bank, die ich vorher in der Dunkelheit nicht bemerkt hatte. Ach, diese Sippe! Da stellen sie in gemessener Entfernung zwei Steine auf, legen ein paar Latten drüber, streichen sie mit einem Gott weiß woher geholten braunen Saft an und schlichten dann ihre Körper unter den schrecklichsten Verkrümmungen und possierlichsten Gesichtsverzerrungen drauf, eine neben den anderen. Es ist die Schauspielerei, die mich ärgert. Die schwarzen Gestalten kamen näher. Eines, dachte ich mir, wird meine Beobachtung diesmal voraushaben. Die zwei werden nicht wissen, dass du da bist, und der Grund zur Verstellung und üblichen Theaterspielerei wegfallen. Richtig. Sie senkten ihren Leib mit dem Gesäß, vorsichtig balancierend, auf die Bank nieder. Erst gegenseitiges stummes Anglotzen, dann kleine zischelnde Mundsalven, die herüber und hinübergehen, doch wie es scheint, ohne Förderung des eigentlichen Konflikts. A legt die rechte Hand auf die linke Brustseite und streckt drei Finger der linken Hand emphatisch zum Himmel hinauf, die in dem sich gerade präsentierenden Vollmond wie drei schwarze Latten hineinragen. B erschreckt. A beendet seine Geste mit einer halb schnarrenden, halb röchelnden Mundsalbe. B blinzelt verzwickt zum Mond hinauf. Erneutes beiderseitiges Zischeln. Endlich nähern sich beide Lippen, und das Zischeln wird plötzlich erstickt. Pause. Dann wieder Entfernen der Lippen. Starres Anglotzen. B entblößt die obere Zahnreihe. Längere Pause. Im zweiten Akt genügen Gestikulation, Lippenannäherung und Zischeln nicht mehr. Arme und Beine werden zu Hilfe genommen. Die Bank beteiligt sich. Die Bank ist zwar tot, trotzdem scheint ihr eine bedeutende Rolle in dem nun voll ausbrechenden Konflikt zufallen zu sollen. Wie dem toten Götzen im Heiligen Hain, dem Deus ex machina im letzten Akt. Die eine Person klammert sich mit Inbrunst an die Bank fest, wie an einen Gott. Der andere Teil zetert, flucht, schäumt und wütet gegen die dritte Person des Dramas, eben gegen die Bank, in der er, wie es scheint, sein Schicksal verkörpert sieht. Sie erkracht in allen Fugen. Man hört die erste Person wimmern. Schwarze Gliedmaßen erscheinen in der Luft und fuchteln am Mond vorbei. Arme greifen wie in höchster Ekstase nach den nächsten Baumzweigen, wie um diese als Zeugen anzurufen. Endlich siegt die eine, oder vielmehr die andere, nicht die auf der Bank sitzt, sondern die Anti-Bank-Partei. Beide Körper rollen in den Sand. Der unterliegende Teil gibt seine Sache für verloren und unter Schluchzen, Keuchen, Poltern und Stampfen endet die scheußliche Szene zwischen den nächsten Bäumen mit dem Siege des guten oder bösen Prinzips über das Böse oder Gute. Ich habe Balzhähne am frühen Morgen auf mondbeglänzter Schneefläche ihre verrückten Sprünge machen sehen unter der Belustigung der ganzen um diese Zeit gerade anwesenden Tierwelt. Ich habe geckenhaften, eingebildeten Pfauen zugeschaut, wie sie ihre aristokratischen Räder im Hofe eines reichen Nachbars schlugen. Ich kenne das Gackern der Altweibergekeif vollgefressener Truthennen. Ich habe auch oft die stolzen Kreise eines erdenverspottenden Aars am Himmel oben bewundert. Aber Adler, Truthennen, Pfaue und Balzhähne, was seid ihr und eure Tollheiten gegen diese Schauspielerei dieser zwei Treptrap-Menschen? Da laufen zwei von der Sippe Mensch bei Nacht hinaus in den Wald und führen mit einer Bank, dem Mond und drei oder vier Bäumen eine Komödie auf und merken es nicht. Halten sie für echt? Da liegt das Merkwürdige. November. Ich weiß nicht, es muss irgendwas los sein. Es ist nicht mehr wie früher. Die Blätter an den Bäumen werden käsgelb, fallen ab. Hilflos und erbarmungswürdig strecken die Bäume ihre schwarzen, kahlen Hände gegen den Himmel. Die Luft bleibt einige Schuhe über der Erde hängen, wie milchiger Kleister, und rührt sich nicht mehr vom Fleck. Die Vögel führen ein ängstliches Geschrei auf und halten öffentliche Beratungen über die Wohlfahrt. Der Mond schaut nicht mehr so frisch vom Himmel, als hätte auch ihm einer das Gesicht mit Kleister verschmiert. Die Bächlein und Flüsse gurgeln und hauchen einen eigentümlichen Gischt aus. Auf den Wiesen sammelt sich abends ein dicker, schweinfurtergrüner Dampf, in dem der Mond, offenbar krank, mit seinem Strahl mit Vorliebe herumrührt. Das Vieh brüllt anders, wie verzweifelt. Die Gestikulationen der Menschen werden kurz und knapp, das Maul spitzig. Der Lärm wird überhaupt ruhiger. Türen werden zugesperrt, Läden zugeworfen, der Wind kommt abends hereingestürzt mit einer Angst, als käme hinter ihm der Schrecken, der Hunger und der Tod. Es muss was los sein in der Welt. Ich weiß nicht, es ist nicht mehr so wie früher. November. Da ich ein deutscher Hund bin, so versuche ich alles, was mir vor die Augen kommt, gehörig einzuteilen, in ein System zu bringen und mir so eine Weltanschauung zu gründen. Nachdem mir der Hauptkuh gelungen, die Menschenrasse in zwei große sinnfällige Kategorien zu bringen, Beinzeiger und Beinverstecker, versuche ich, Unterabteilungen zustande zu bringen. Aber ich verkenne nicht die Gefahr, die mit dieser Sucht, ein schön gegliedertes System zu erreichen, verknüpft ist. Es heißt, der erste Gedanke ist der beste. Gut. Aber der zweite ist dann gewiss der schlechteste. Weil man mit einer Einteilung Glück gehabt, meint man, die zweite und folgenden müssen auch so ausfallen. Die erste Einteilung geschah aus inneren zwingenden Gründen. Die zweite weil die erste gut war. Ich erinnere mich noch lebhaft, wie ich vor meiner ersten großen Tat, deren innere Schwächen niemand besser durchschaut wie ich, gepeinigt und außer mir vor Verzweiflung durch eine nasse, triefende Allee lief und fortwährend vor mich hinlallte: Wie teilst du das Menschengeschlecht ein? Wie teilst du das Menschengeschlecht ein? Es war ein Glück, dass ich ein kleiner Hund war und sofort die Beine der vorüberscharwenzelnden Rasse in Augenschein nahm. Der erste Blick zeigte mir sofort, dass dem einen Teil die Beine ganz fehlten. Aber sofort erkannte ich auch, dass dies nur scheinbar, dass bei ihnen die Beine beim Gehen wohl bemerkbar werden, also nur versteckt sind. Und mein System war fertig. Eine Dogge, vermöge ihrer Größe und Blickrichtung, wäre vielleicht zu ganz anderen Schlüssen gekommen. Hätte die Menschen vielleicht nach den Knöpfen, die sie vorne tragen, eingeteilt und mit solchem System eine heillose Verwirrung unter den Hundeintelligenzen angerichtet. Mit solchen Gedanken war ich beschäftigt, als mir heute die Versuchung ankam, neue und weitere Unterabteilungen am Menschengeschlecht vorzunehmen, die, ich weiß, trotz aller Gegengründe sich als unabweisbares Bedürfnis einstellen werden. Ich meine, gewisse augenfällige Erscheinungen fordern direkt dazu heraus. So möchte ich am liebsten eine gestikulierende, eine grinsende, eine zahnentblößende, eine pfeifende, eine zwinkernde Spezies annehmen, eine, die in enge niedere Stuben sich zusammenpfercht, aus kleinen Röhren dicken graublauen Rauch entwickelt und eifrig beschäftigt ist, eine braune lackierte Flüssigkeit sich in bestimmten Zwischenpausen zwischen Nase und Krawatte einzugießen, eine mit vielen Metall behängte Trip-Trap-Spezies im engsten Sinn, Strecte, Sic Dicta und dergleichen mehr. Die Schwierigkeit ist nur die: Es lässt sich im einzelnen Fall nicht feststellen, ob ein Individuum über einer lustigen Sonderbarkeit betroffen dieselbe immer und habituell ausübt. Wie der Krebs immer rückwärts geht, der Affe immer sich am Schwanz aufhängt, der Frosch immer die Augen verdreht. So sah ich neulich einen Menschen höchst ernsthaft in einer Ecke stehen, die beiden Hände an den Mund halten und einen armsdicken gelb-grünen Strom in die Ecke feuern. Gleich darauf ging er fort, mit demselben blöden Gesichtsausdruck, den die meisten seiner Rasseverwandten auszeichnen. Ja, gibt es mehr von dieser sich ausgebenden Spezies, dann tut man sie in eine Klasse zusammen und die Sache ist fertig. November. Der Tag wird immer enger zugeschnitten. Die Nacht wälzt ihren grauenvollen dicken Mantel immer länger und schwärzer über Gegenstände und Gefühle, Hunde und Menschen. Mit offenem Maule liegen die Leute früh in ihren Betten und wollen ihre gewohnte Scharlanterie nicht beginnen, weil ihnen der Tag nicht voll genug ist. Bei dieser Sachlage werden auch meine Essrationen immer seltener, weil diese kostbare Rasse meint, je kürzer der Tag, desto kleiner werde der Magen beim Hund. Ich fürchte, diese Gesamtnichtsnutzigkeit hat nun ihr Ende erreicht. Und eine Katastrophe kann nicht ausbleiben. Bedenkliche Vorzeichen sind schon da. Die ganze Welt ist wie abgekehrt. Alles runzelt und schnurrt ein. Graues Getriebe scheint vom Himmel heranzurücken und die Welt zusammenpressen zu wollen. Die Wiesen werden schmutzig gelb und eingeschrumpft. Den Blumen hat man die Köpfe geknickt. Die Vögel sind auf und davon. Den Mond habe ich schon so und so lang nicht mehr gesehen. Die Menschen scheinen auch zu merken, dass es ihnen an den Kragen geht. Gesenkt schleichen sie daher und haben ihre dummen Gestikulationen eingestellt. November. Heute gegen Abend lief ich mit meinem Herrn, ohne dass dieser, glaube ich, wusste, dass ich bei ihm war. Wir kamen in ein merkwürdig konstruiertes Haus, von dem ich noch im Zweifel bin, was ich daraus machen soll. Wenn man aus einem gewöhnlichen Haus, in dem die Menschen auf die Straße herausgestikulieren, im Innern ein kreisrundes Stück etwa wie einen runden Kuchen herausschneidet, so dass nur die Rinde stehen bleibt, und wendet die nach der Straße zu gestikulierenden Menschen um, so dass sie nun in die schwarze Höhlung hineinschauen, erleuchtet diese Höhlung mit einigen jener glühenden Kugeln, wie sie die Menschen die ganze Zeit am Himmel auf- und abspazieren ließen, überzieht die so in ihrer Position geänderten Menschen mit den fantastischsten Überzügen und Körperteilen, die Wände mit grellen, roten und goldigen Farben und Stoffen und lässt die ob dieses Wechsels erstaunten Menschen die entsprechenden Gesichter und Gestikulationen machen. So hat man etwa das, was ich meine und was ich gesehen. Also, hier kommen die Menschen förmlich zum Gestikulieren zusammen, hocken Kopf über Kopf in zirkelförmigen Reihen dicht bei und übereinander, einige ihr mehliges Körperinnere, welches ich ja schon ganz gesehen habe, in großen Flächen herauszeigend, andere die absonderlichsten Körperteile neu angeschnallt. Ich war noch in Betrachtung dieser grandiosen Tollheit befangen, als zu meinem größten Erstaunen an der innersten Seite des Hauses die Scheidewand weggenommen wurde und eine ganz neue Menschenrasse auftrat, mit den unerhörtesten Gestikulationen, Gesichtsverzerrungen, Gesäß- und Nackenverrenkungen, und zwar, die sie heraus zur alten Rasse machten, in deutlich provozierender Absicht, als wollten sie sagen, könnt ihr das? Diese ließ sich denn auch das nicht gefallen und antwortete mit Zahnentblößungen, Armschlenkerungen und dergleichen und hatte in jedem Fall schon durch ihr numerisches Übergewicht die beste Aussicht zu gewinnen. Das Ding dauerte mehrere Stunden. Mir scheint, das Ganze ist überhaupt eine Fopperei. Den draußen in der Höhlung Sitzenden soll, glaube ich, weisgemacht werden, es gebe eine Menschenrasse, die noch besser gestikulieren könne als sie. Sie gehen auf den Versuch scheinbar ein, halb widerstrebend aus Neugier, werden dann fortgerissen, überwältigt und verlieren. Wenigstens sprangen am Schluss Beinzeiger und Beinverstecker auf und hieben unter den schrecklichsten Gesichtsverzerrungen auf sich selbst los, jedes mit großem Gepatsch sich selbst durch. Gott sei Dank, dachte ich mir, endlich einmal eine Selbsterkenntnis bei dieser Rasse, die immer nur meint, sie müsse uns Hunde durchhauen. Mit dem größten Ekel in der Seele verließ ich dieses Täuschungsinstitut, das wohl das Ärgste an Verstellung noch überbietet, was ich bisher gesehen. Dezember. Herrgott, ich glaub, die Welt geht unter. Heute Morgen, nun, heut Morgen, als mein Herr das Fenster öffnete, war die ganze Welt bedeckt mit einer grieseligen, weißen, sprühenden Masse. Ringsum Totenstille. Wir beide blieben starr vor Entsetzen. Später, als ich hinaus auf die Straße kam und berührte diesen Todesbrei, merkte ich erst, dass es ein ganz undefinierbares Pulver, ein Ding, das gar nicht in diese Welt gehört sei. Etwas aus dem Jenseits. Es ist nicht dick, nicht dünn, nicht schwer, nicht leicht, nicht nass, nicht trocken, nicht zum Essen, nicht zum Trinken. Ein ganz schauderöses Zeug. Bei der Berührung knirscht es stäubend zurück und zeigt, dass es mit uns gar nichts Verwandtes ist. Nichts Hündisches, nichts Menschliches. Es gehört nicht zum Bach, zur Wiese, zum Baum. Es kann niemandem Nutzen bringen. Höchstens alle verderben. Ich glaube, es ist ein kolossales Strafgericht, das alle ersticken soll. Das weiße Zeug, glaube ich, ist die Sünde. Die ganze weite Welt bedeckt mit der weißen Sünde. Und immer kommt noch mehr vom Himmel herunter. Die paar Menschen, denen ich bis jetzt begegnet, sind starr vor Entsetzen. Aha, hat's euch, ihr Schauspielergeschlecht. Wo sind jetzt eure Gestikulationen? Alles eingefroren und versteift. Ihr Tripp-Trapp-Balanceur, wo ist jetzt euer Gehack? Erstickt und verstummt in dem weißen Sündenpulver. Diese Sündenpasta dringt überall ein, in die Ohren, in die Nasen, in die Falten der künstlichen Überzüge. Ich sah schon ganze Kerle über und über vollgepudert. Ein Müller- und Melber-Geschlecht bedeckt die Erde. Und dieses kalte Grinsen im Gesicht und die erstorbene Mundsalven. Eine prachtvolle, kolossale Stille, in der endlich einmal der Hund zum Denken und Überlegen kommt. Ich glaube, es kommt jetzt einmal an den Hund die Reihe zu herrschen. Und die Menschen deckt es ganz mit der weißen Sünde zu. Wir Hunde können doch springen und uns oben halten. Nur zu. Ich wein keinem nach. Aber auch die Vögelein, die so unvorsichtig waren, nicht zur rechten Zeit in ein besseres Jenseits wegzufliegen, sterben. Traf heute einen erfrorenen Spatzen. Die Bäume sehen wirklich himmelschreiend aus. Absolut nackt. Nackter, als ich ein Beinverstecker je ausziehen kann. Das Wasser im Bach hält an. Es erstarrt vor Entsetzen. Die Wiesen, die Bäume, die Häuser, die Menschenköpfe, die Menschenbuckel, die Hunde und die Pferde, alles weiß und bedeckt mit dem Sündenpulver. Den ganzen Tag sündigt's runter. Ein unaufhörliches, rieselndes, überirdisches Geräusch. Zwar suchen sich die Menschen zu verteidigen und zu schützen, schleppen neue Körperteile herbei, die sie sich umschnallen, setzen neue Köpfe, neue Füße an, laufen in der Stadt herum, Tür auf, Tür zu, in die Vorratskammern für Körperteile, bringen neue dicke, fette Glieder heraus. Aber es hilft nichts. Die Sünde rieselt weiter, dringt ihnen zwischen Hemdkragen und Kinn hinein. Schon reicht ihnen das Verderben bis an den Bauch. Es ist schon so. Die Welt geht zugrunde. Und euch holt der Teufel. Dezember. In der fürchterlichen Stille komme ich jetzt mehr zu mir selbst. Und Gedanken der peinigendsten Art überfallen mich. Gestern Abend laufe ich zur Stadt hinaus, um mich über den Fortschritt der großen weißen Katastrophe zu orientieren. Da treffe ich auf einen Hund, der ruhig hingestreckt am Weg liegt. Als ginge die ganze Geschichte nichts an. Ich rüttle ihn, er rührt sich nicht. Ich knurre, belle, geuze, er bleibt liegen. Ich beiße ihm ins Fell. Ein fürchterlicher Geruch bleibt mir in der Nase. Der Hund, sagte ich mir, ist nicht mehr der Hund. Und doch war es der Hund. Aber etwas war doch vorgegangen. Der Hund konnte nicht mehr beißen, nicht mehr bellen, nicht mehr mit seinem Atem fragen und antworten, nicht mehr denken. Ein plötzlicher Gedanke stieg in mir empor. Jenes Denkwesen, jenes Tier, welches in unserem Kopfe steckt und uns alles befiehlt, zu riechen, zu fressen, zu laufen, auch gegen unseren Willen, hatte offenbar meinen armen Kameraden verlassen. Ein schrecklicher Jammer überkam mich, eine schreckliche Angst. Ich blieb die ganze Nacht sitzen, um zu warten, ob das Denktier schon ausgekrochen oder wiederkehren würde. Die Bedeutung dieses geheimnisvollen Wesens wurde mir auf einmal schrecklich klar. Aus dem Maule meines armen Kameraden kamen gelbe Würmer, schauten sich hastig um und verschwanden dann wieder im Innern. Als ich bis zum frühen Morgen gewartet und nichts gekommen, lief ich elend und halb kaputt nach Hause, fortwährend von den elendesten Gedanken gepeinigt. Wenn das Denktier, sagte ich mir, meinen Kameraden verlassen, wo ist es dann hin? Und warum muss der arme Kerl da draußen so lange liegen und sich die Würmer im Maul herumlaufen lassen? Gibt es einen Platz, wo sich die Denktiere versammeln, vielleicht am Mond, und plauschen sich unterhalten, wie sie jetzt wieder einen Hundekörper gefoppt und dann elend liegen gelassen? Das ist ja ein elendes, feiges Verhältnis, wo der eine davonläuft, wenn's ihm passt. Und nicht einmal weiß man, wen man da am Kragen nehmen soll. Wer ist jetzt der Hund? Das fortgelaufene Denktier? Dann ist das, was da draußen liegt, der Nichthund. Und was wird aus dem armen Kerl jetzt? Dezember. Gleich heute Nachmittag lief ich wieder hinaus, um nach meinem armen Kameraden zu sehen. Der Gedanke unterwegs, wie erst die Menschen in diesem Zustand, wenn sie in ihren gefälschten Körperteilen dort liegen, aussehen müssen, konnte mich keineswegs tröstlich stimmen. Als ich hinauskam, flatterte eine Schar Raben fröhlich kreischend auf. Mein armer Kamerad war zerfetzt und zerhackt und halb aufgefressen. Das Denktier hatte sich wohl längst aus dem Staube gemacht. Ich wollte meinen Kameraden verteidigen und ging auf die schwarzen Vögel los, erhielt aber einen solchen Schnabelhieb über den Kopf, dass ich schleunig zurückwich. Mit dem Hund war es also aus. Mein Kamerad verloren. Und wer hat das alles zu Wege gebracht? Hat vielleicht mein Kamerad auch so gesündigt wie die Menschen? Aber das kann er ja nicht. Er hat ja nur Hiebe bekommen. »Wer hat meinen armen, guten Kameraden zerstört?« frug ich immer wieder. »Wer hat ihm das Denktier ausgetrieben, welches ihm jetzt befehlen könnte, aufzuspringen und sich gegen diese Rabenviecher zu verteidigen? Wo ist dieses gute, treffliche Denktier, dem ich vielleicht früher Unrecht getan habe? Mond, hast du das getan oder zugelassen? Dann pfeif ich auf dich, wenn du so für uns sorgst. Zu was bist du unser Gott? Lässt uns so zugrunde gehen.« Mit diesen Gedanken lief ich nach Hause. Trotz meines inneren Elends regte sich der Hunger in mir. Aber ich bekam nichts zu fressen. Mein Herr saß stocksteif am Sofa, rührte sich nicht und hatte die Hände versteckt. Ich blickte ihn an. Er tat nichts dergleichen. Ich winselte. Er zwinkerte nur. Ich lief wieder fort, um mir selbst was zu suchen. Aber draußen war alles menschenhoch bedeckt mit der weißen Sünde. Das Elend rückt immer näher. Und fortwährend rieselte es herunter, kein Mensch auf der Straße und die Luft schneidend, rücksichtslos, einen verwundend. Es war, als wenn übermächtige Wesen mit großen Messern herunterlangten und einem das Gesicht zerschnitten. Ich wurde trostlos. »Du guter, fetter Hund von vor einigen Monaten«, rief ich innerlich, »du hast recht gehabt. Suppenknochen sind besser als Philosophie. Wo bist du jetzt, teurer Freund? Ich hätte dir fabelhafte Neuigkeiten zu erzählen.« Aber mein Magen fing zu knurren an. Ich lief in die Stadt hinein, um doch etwas aufzustöbern. Endlich entdeckte ich an einem niedern Haus unten an Haken aufgehängt, wie vor einer Vorratskammer, prächtige, frischrote Fleischbrocken von beträchtlicher Größe und dahinter in der Türe einen Menschen in weißer Schürze. Schnell entschlossen sprang ich hinauf, riss eines der Stücke los und lief davon. Hinter mir Toben und Geschrei. Aber die weiße Sünde hinderte sie am Laufen. Ich sprang lustig drüber weg, während meine Verfolger elend erstickten. Gleich lief ich hinaus zu meinem armen Kameraden, in der Hoffnung, ich könnte ihn noch retten. In der Hoffnung, das Denktier, das ihn verlassen, vielleicht gefräßig und blutgierig, komme durch den Geruch meines Fleischstückes angelockt zurück, söhne sich mit meinem Kameraden aus und mache ihn wieder lebendig. Als ich hinauskam, waren die Raben fort und mein Kamerad aufgefressen bis auf die Knochen. Ich warf ihm das Fleisch hin, vergebens. Ich legte es an den Mund, damit das Denkwesen zurückkehre. Umsonst. In diesem Augenblicke kam mir der entsetzliche Gedanke, dass ich auch ein Hund und dass dieses Denktier, wenn ich nicht brav sei, mir im nächsten Augenblick davonrennen könne. Das war zum Verzweifeln. Es war schon ganz dunkel geworden, unaufhörlich rieselte die Sünde hernieder, kein Mond ließ sich sehen, die ganze Welt schien weiß und verstorben, die Luft senkte sich wie mit Mauerhärte herunter. Ich ließ mein Fleisch liegen und ging nach Hause. »Mein Gott«, rief ich innerlich, »ist das unser Los? Wir keifen uns das ganze Leben herum und beißen und bellen und fressen und sind lustig auf Kommando, bis dieses geheimnisvolle Tier in unserem Kopfe genug hat und nicht mehr mag und davonläuft. Und dann gehen wir zugrund. Ich wollte das Menschengeschlecht einteilen und ihre kuriosen Sonderbarkeiten untersuchen und sie verlachen. Und bin nur ein armer kleiner Hund, der vielleicht bald krepiert. Schluss.
Jodok Seidelas aus dem Tagebuch eines Hundes von Oskar Panizza. Vierter und letzter Teil. Technik Tom Willen, Redaktion und Regie Johannes Mayer, Produktion Schweizer Radio DRS 2010. Diese Sendung können Sie im Internet nachhören unter DRS2CH und dort auch als Podcast abonnieren. Am nächsten Dienstag erwartet Sie in der Lesung im 2 eine stark autobiografisch gefärbte Erzählung von Friedrich Glauser. Der Schweizer Schriftsteller verarbeitet in diesem Text sein unstetes Leben der 20er Jahre nach seiner Ausmusterung aus der französischen Fremdenlegion. Gelesen wird die Erzählung Im Dunkel von Regisseur Werner Dügelin, einem großen Glauser-Fan.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.